So, ich muss mich erstmal entwirren. Manchmal wird das Leben komplizierter. Danke. Danke, Jesus, sage ich, für diesen Tag. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns auch den Sonntag immer noch als Ruhetag geschenkt hast, auch wenn viele Berufe arbeiten müssen. Danke, dass wir dich erleben können, auch im Gottesdienst und in der Gemeinschaft. Und ich bitte dich auch, dass du jetzt die Herzen ansprichst und dass du diejenigen ansprichst, die hier zuhören, die in der Videoübertragung zuhören und dass du durch diese Predigt auch wirkst. Amen. Ja, ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ich guck mal. Mein Glas durch das Singen habe ich ein bisschen einen trockenen Hals bekommen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht und zwar, die Geschichte fing an ungefähr vor 4000 Jahren. Vor 4000 Jahren fing die Geschichte an und da war eine Frau, damals gab es noch Diener und Herren, Sklaven gab es damals und da war eine Frau, die war eine Dienerin. Der Herr, der war schon in Ordnung, der war in Ordnung, die Herrin auch. Das Problem der Herrin und des Herrs, den sie hatte, fällt mir schon schwer, so mit Herr und Herrin zu reden, ne? Das kennen wir gar nicht. Auf jeden Fall wurden die alt und die hatten ein Versprechen bekommen, nämlich, dass sie doch noch Kinder haben werden. Und dieser Wunsch war so stark drin, aber die sind schon alt geworden. Ich sag's mal so, ich will's nicht spöttisch meinen, aber ein alter Hammel mit 85 Jahren, da wird nichts mehr draus, ne? Und die haben den Mut verloren. Und dann kam die Frau auf eine Idee und sagte, weißt du was, du bist der Chef hier, du bist der Boss. Also, geh zu meiner Dienerin, die gehört ja mir. Geh zu meiner Dienerin, mach ihr ein Kind und das ist meins. Die Dienerin gehört mir, also ist das Kind auch meins. Damals auch üblich, dass man so Leihehen hatte und Leihkinder und dann hat jemand anders für jemanden ein Kind gemacht. Heute in dieser normalen, modernen Welt kriegen wir auch immer wieder mal sowas mit. Samenspende etc. Ne? Also so altbacken war das damals gar nicht. Man mag denken, wie man möchte darüber. Auf jeden Fall war das so und das war damals nach dem damaligen Recht rechtens, also beschlossene Sache, der Mann sagt, mach was du willst, das ist doch deine Dienerin. Sie sagt, ja, dann los, geh zu ihr. Was macht er? Er geht, schläft mit der Frau, die Frau wird schwanger, die Dienerin wird schwanger. So, die Dienerin hat mit dem Herrn geschlafen, sie hat ein Kind für ihn. Was passiert? Sie guckt so herab zu ihrer Herrin. Du hast das in ganz vielen Jahren, Jahrzehnte hast du es nicht geschafft. Ich schaffe das. Siehst du, er wird mich mehr lieben als dich. Sie guckt herab auf ihre Herrin. Ich glaube, das hat der Herrin nicht so ganz gut gefallen, weil die fing dann an, ihre Dienerin richtig fertig zu machen. So, die Jugendlichen sagen heutzutage, die wurde gedisst. Die wurde fertig gemacht. Und wisst ihr schon, um welche Geschichte es geht? Ja, da habe ich schon was gehört. Also, die Herrin wurde aber dann richtig böse auf die Dienerin und hat sie so fertig gemacht, dass die gesagt hat, ich hau ab. Fahnenflucht. Die haut ab. Ist schon eine Strafsache, dass eine Dienerin behandelt wie eine Sklavin. Jetzt, die wurden nicht so behandelt wie die Schwarzen in Amerika, aber trotzdem, das war schon ein gefährliches Ding. Die haut ab, geht in die Wüste. Und in der Wüste ist sie schwanger, ohne Schutz, auf der Flucht. Ist an einer Wasserstelle. Plötzlich kommt jemand zu ihr. Sie ganz alleine, schutzlos, an einer Wasserstelle. Ja. Und in der Bibel steht geschrieben, das war der Engel des Herrn. Wenn in der Bibel, das wäre ein Thema für sich, darüber habe ich schon mal in einer Predigt was gesagt, wenn in der Bibel was zu dem Engel des Herrn geschrieben steht, ist das oftmals Jesus. Jesus zeigte sich im Alten Testament. Ich will jetzt aber nicht darüber debattieren, ich nehme aber an, sie hat Jesus gesehen. Zumindest steht da geschrieben, den Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Sklavin, woher kommst du? Und wohin gehst du? Ach du dickes Ei, will nicht das S-Wort sagen. Der hat mich erkannt. Ich bin eine Sklavin, der hat mich erkannt, ich bin auf der Flucht. Und dann sagt sie, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Spätestens jetzt solltet ihr die Geschichte abgerufen haben, vor ihrer Herrin Sarah. Weil Abraham sie geschwängert hat und sie zu stolz geworden ist und ihre Herrin Sarah konnte das nicht leiden, dass sie so stolz war und so herabwürdigend auf ihre Herrin geguckt hat, und die hat sie richtig fertig gemacht. Also Sarah, würden wir die mit einer Christin vergleichen? Ja, ja. Und Abraham auch, ne? Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück. Zurück zu Sarah? Ja, geh zurück zu Sarah. Die Dienerin übrigens hieß Hagar. Bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Wie? Hat Gott das nicht der Sarah versprochen? Jetzt verspricht er das auch der Sklavin von Sarah? Ist ein komisches Ding, oder? Es war doch nur eine Sklavin. Eine Sklavin in der Not. Und als die das mitbekommt, das war ja was damals im Altertum, immerhin etwas um die 4000 Jahre, war das schon ein großes Ding. Also Kinder zu haben, war das Nonplusultra. Das war normal, aber auch total wichtig. Das war einmal großer Schutz. Ein Mann und Kinder zu haben, das war ein riesengroßer Schutz. Damals gab es keine Versicherung, keine Sozialversicherung oder sonst was. Das war gleichzeitig auch die Rente. Wenn sie alt und schwach wurde, hat sie jemanden zum Versorgen gehabt. Da gab es keine Altenheime oder so. Das war total wichtig für die Hagar, dass sie dann auch einen Schutz hat. Und was kriegt sie? Sie kriegt einen Sohn und Gott verspricht ihr so viele Nachkommen, damit, dass man sie nicht mehr zählen kann. Hammerverheißung. Für wen? Für eine Sklavin. Auf der Flucht. Und was sagt die Hagar? Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Das ist der erste Bibelvers, den wir hier haben. Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Gott sieht eine Sklavin, die auf der Flucht ist, die Unrecht getan hat, die zu stolz wurde, die ihre Herrin sozusagen nicht richtig behandelt hat, und trotzdem sieht Gott sie. Und das ist auch mein Thema heute, Beachtung und Zuwendung. und vor allen Dingen Beachtung und Zuwendung von Gott. Was ist anschließend mit dieser Frau passiert? Was ist mit Hagar passiert? Sie änderte ihre Einstellung und sie änderte ihr Leben. Und sie bekam ihren Sohn Ismael. Ismael übrigens ist der Stammesvater der Araber. Und Araber gibt es noch und nöcher. Du kannst überall, in jedes Land auf die Welt gehen, die Araber sind da oder die waren schon da. Ne? Das ist ein Versprechen Gottes. Und wir können gar nicht, irgendwie gibt Leute, die meinen, ja, man muss die Araber klein halten, man muss die, nee, das kannst du gar nicht. Gott hat was anderes gesagt. Gott hat über Ismael was anderes gesagt. Er wird ein wilder Kerl sein und keiner wird ihn besiegen können. Es halt so stark. Ist das okay? Okay. Also keiner wird ihn besiegen können. Ein Versprechen an eine Sklavin und das geht bis heute so. Diese Frau änderte ihr Leben und ihre Einstellung und sie hat gesehen, Gott sieht sie. Sie ging zurück, ordnete sich unter, glaubte daran, dass Gott sie mit ihrem Problem sieht und wurde gesegnet. Was lernte sie? Gott sieht dich, Gott beachtet dich und Gott gibt dir Zuwendung. Gucken wir uns jetzt mal einen Videoclip an, wie das ist, wenn Kinder keine Zuwendung bekommen. Da geht es um ein Experiment, das nennt man das Still-Face-Experiment. Und da wird beobachtet, wie ein Kind, das jünger als ein Jahr ist oder um ein Jahr herum, auf die Zuwendung der Mutter reagiert. Einmal wird die Mutter ihr eine normale Zuwendung geben, körpersprachlich und mit dem Kind reden. Und danach wird die Mutter, ist natürlich schwer für eine Mutter, aber die versucht es dann auch nicht mehr zu reagieren auf das Kind. Und dann gucken wir uns gleich an, was da passiert. Und dieser Professor, der das dann auch experimentiert hat, das ist vor vielen Jahren passiert, der erklärt das auch. Leider nur mit Untertitel, ist in Amerika passiert. Der erklärt was dazu. Bitte Videoclip ab.
Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age.
I'm like a girl.
And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points.
Yeah.
The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing.
Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl.
It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation.
Also ihr seht, was passiert ist. In circa 2 Minuten wo das Kind keine Zuwendung mehr bekam, fing das Kind unruhig zu werden und wurde gestresst, fing an zu schreien. Und man kann sich dann denken, wie das ist, wenn Kinder das über längere Zeit erdulden müssen. Denkt mal drüber nach, wie viele Eltern auf das Kind sorgen müssen und das Handy in der Hand haben. Was ist wichtiger? Wie werden Kinder traumatisiert, wenn sie keine Zuwendung bekommen? Und so ticken wir Menschen. Schon als Kinder sind wir so drauf, dass wir Zuwendung brauchen. Wir brauchen Zuwendung. Wir möchten gesehen werden. Und das wird in diesem Experiment total deutlich, dass ein Mensch von Anfang an Zuwendung, Aufmerksamkeit und Kommunikation braucht. Das ist essentiell für die Kinder. Also normalerweise versuchen die Eltern, das zu geben, was sie geben können. Wichtig ist, dass wir die Kinder nicht vernachlässigen. Es gilt in diesem kleinen Alter, es gilt in dem Alter, wo wir unsere Kinder im Kindergottesdienst haben, es gilt für die Jugendlichen. Je nachdem, wie wir unsere Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde beachten, werden wir auch genau diese Kinder und Jugendlichen haben. Die Bindung fängt da an. Die Bindung zur Gemeinde und die Bindung auch zu Gott. Und es ist ganz klar, viele Menschen wachsen mit diesem Mangel auf. Sie wachsen mit dem Mangel auf. Und das große Auffangbecken der Liebe kann so eine Gemeinde wie hier sein. Eine Gemeinde, die Menschen annimmt, so wie sie sind. Die sie liebt, so wie sie sind. Und die diesen Menschen auch sagen können, weißt du was? Gott nimmt jeden an. Gott nimmt jeden an und wir sollen Gott als Vorbild haben. Also wollen wir das auch tun. Manchmal fällt es mir schwer, ehrlich. Also Nächstenliebe ist so meine große Baustelle. Wahrscheinlich wird das bis zu meinem Tod sein. Aber manchmal fällt mir die Nächstenliebe echt schwer. Trotzdem will ich immer wieder darauf achten, dass ich immer wieder dazu komme, meinen Nächsten zu lieben. Gott ist unser Versorger. Wenn wir innerlich nicht still sind, wenn wir nicht gestillt sind, wenn wir unterversorgt sind innerlich, sorgt Gott für uns. In Lukas 12 steht geschrieben, ist noch nicht auf der Folie, Lukas 12, wenn Gott sogar die Blumen, die so schön wachsen, das sagt Jesus, er lässt die Blumen so schön wachsen, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden von der Sonne, weil die Sonne sie so verbrennt, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Es ging da, dass die Jünger sagten, werden wir dann versorgt, werden wir genug Geld haben? Ja, ich weiß, jetzt in dieser Corona-Krise haben viele Menschen echt Sorgen. Auch berechtigte Sorgen, die will ich gar nicht kleinreden. Aber Jesus lehrt uns was anderes. Du brauchst keine Angst zu haben, Vers 32. Du kleine Herde, sagt er. Ihr seid so klein eigentlich. Denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Wer sein Leben Jesus gegeben hat, erbt ein Königreich. Und auch wenn du das jetzt nicht immer so spürst, aber du gehörst ihm und er wird für dich sorgen. Er wird für dich sorgen, genauso wie er für eine Hagar gesorgt hat. Wir haben ein anderes Beispiel in der Bibel, wo Gott gesorgt hat. Genau so eine Frau so eine ähnliche Frau. Sie war keine Sklavin, sie hatte aber ein Riesenproblem. Ihr Mann, Elkana, hatte die Penina, die machte Kinder. Sie, die Hannah, konnte keine Kinder kriegen. Irgendwas war da nicht in Ordnung. Was auch immer, ist auch egal. Und sie geht zum Tempel, die gehen jährlich zum Tempel und sie betet aber so gefühlvoll, dass der Priester Eli meint, die ist besoffen. Die gehört nicht hierhin. Hör mal, Frau, weg hier. Betrunkene wollen wir nicht am Tempel haben. Manche sind in ihrer Verzweiflung so verzweifelt, dass sie nicht mehr ganz normal wirken. Diese Frau war auch so verzweifelt. Und als sie dann sagte, nee, ich bin verzweifelt, ich bete, dann wird Eli weich, der Geist Gottes spricht durch ihn und sagt, da antwortete Eli in 1. Samuel 1, Vers 17, da antwortete Eli, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Jeder kennt die Geschichte. Jetzt kehre ich es um und jeder sollte daraus lernen. Jeder sollte daraus lernen. Samuel wird ein großer Prophet. Sie war kinderlos, sie betet, sie leidet. Es ging nicht so, zack, und dann hat sie ein Kind gehabt. Aber Gott hat nach einiger Zeit ihr Gebet erhört. Und Samuel sorgte sicher auch für seine Mutter, auch wenn sie ihn zum Tempeldienst gegeben hat, auch wenn er ein großer Prophet war. Es kann nicht sein, dass so ein großer Prophet seine Mutter vernachlässigt hat. Das nehme ich so aus meiner Logik heraus, weil Samuel hochgelobt wird in der Bibel. Der Gott, der Herr, hat Hannah gesehen, beachtet und versorgt. Er hat sie versorgt. Jesus begegnet einer Frau. Er geht nach Samarien, begegnet einer Frau am Brunnen. Was passiert da am Brunnen? Wo die Sonne etwas stärker war, wo die Leute nicht zum Brunnen kommen, die gehen eher morgens und abends dahin, da kommt eine Frau ganz alleine. Warum? Weil sie eine Schande war. Weil sie auch eine Schande für ihre Ortschaft war. Weil sie rumgehurt hat, das kann man ruhig so sagen, es ist nicht schön. Weil sie verschiedene Männer hatte. Und worauf guckt Gott? Worauf guckt Jesus? Guckt er auf diese Dinge? Ja, natürlich sieht er die Sünde. Er ist ein Mann. Guckt er irgendwie auf ihr Aussehen, auf ihr Alter, schöne Frau oder so? Er guckt auf was anderes. Er guckt gar nicht drauf, wie sie aussieht, wer sie ist. Er spricht sie auch an. Du kommst zu einer komischen Zeit hier zum Brunnen. Hast du Wasser für mich? Sie will ihm Wasser geben, aber er sagt, ich werde dir ewiges Wasser geben. Ewiges Leben werde ich dir geben. Wasser des Lebens werde ich dir geben. Da begegnet wieder eine Frau, Gott, der ihr Zuwendung gibt, Liebe, Vergebung. Und Jesus hat ihr vergeben und das hat sie angenommen. Sie hat ihr Leben Jesus sozusagen gegeben. Und dann rennt sie zurück, rennt in ihre Ortschaft und erzählt allen Leuten davon. Die war sich nicht zu schade dafür. Die war sich überhaupt nicht zu schade dafür. Die sagt, hier, da ist einer, der hat mein Leben verändert, der hat in mein Leben geredet. Er hat ganz genau gewusst, was für einen Dreck ich am Stecken habe. Den ganzen Dreck in meinem Leben, den hat er gesehen, aber nicht, um da auf die Wunde zu zeigen und zu sagen, ja, ja, ich habe es gesehen, ne? Sondern eher zu sagen, ich habe es gesehen und ich bin da, um dir zu vergeben. Ich bin da, um dir zu vergeben. Ich habe dich gesehen, aber nicht als der Gott, der über allem wacht und wehe, dann kommt er mit dem Knüppel. Sie erzählt den Leuten von Jesus. Und dann sagten die Leute, die kamen dann und wollten Jesus sehen und haben mit ihm geredet. Und was sagen die Leute in Johannes 4, Vers 42? Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Wisst ihr, da lernen wir noch was dazu. Es reicht nicht, dass wir anderen Leuten von Jesus erzählen. Wir müssen sie zu Jesus bringen. Zu Jesus bringen. dass sie Jesus auch selbst erleben, dass sie Jesus sehen, dass sie auch merken, dass sie selbst auch gesehen werden von Jesus, dass sie die Zuwendung von Jesus bekommen und dass Jesus sie retten möchte. Wir haben ihn selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Und genau dazu ist Jesus gekommen. Einer der berühmtesten Verse überhaupt, nochmal, irgendwie funktioniert es nicht. Machst du bitte den nächsten Vers, Johannes 3, Vers 16, kennen wir alle. Ich lese aber bis Johannes 3, Vers 16 bis 18 lese ich. Und zwar steht da geschrieben, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben habe. Also, Gott ist dazu gekommen, dass er seinen einzigen Sohn hat er dafür hergegeben. Jesus, Gott, hat sich klein gemacht und ist auf die Erde gekommen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Er wird das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er verweigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Es ist schon mit Bedingungen geknüpft, aber zuallererst sieht dich Gott und dann ruft er dich. Du kannst dir ganz sicher sein, er sieht dich. Und er sieht dich nicht so mit Argusaugen. Ja? Jesus ist gekommen, um zu retten. Jesus ist gekommen, um uns zu sehen in unserer Not. Genauso wie Hagar, genauso wie Hannah. Er gibt uns Zuwendung auch dadurch. Wir sind von der Sünde befreit. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wenn wir Gott in unser Leben nehmen. Das ist schon der Hammer. Dieser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, meine Güte. Manchmal denke ich mir, oh, der Tempel des Heiligen Geistes hat gerade Schmerzen. Ne? Ich habe gerade Muskelkater, weil ich vor ein paar Tagen trainiert habe, habe ich immer noch Bauchmuskelkater. Wir haben Gemeinschaft mit Gott und die ist uns geschenkt. Er sieht uns, er will diese Gemeinschaft mit uns haben. Wir haben eine riesige Familie in Gott hier. Und wir werden im Himmel das Leben und die Liebe für immer genießen. Er verspricht uns den Himmel. Jetzt frage ich dich mal, meinst du, Gott sieht dich nicht mit deinen Problemen? Auch wenn du betest und sagst, ich spüre nichts. Hab gar nicht gesehen, dass er mir in dieser Situation hilft. Am liebsten will ich jetzt die Lösung haben. Gott sieht dich trotzdem. Matthäus 28 steht geschrieben, da haben wir es, ja. Lehrt sie alles zu befolgen, was sie euch aufgetragen haben. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Am Freitag habe ich die Andacht bei den Rangern gehabt und habe genau diesen Vers auch mitbetont. Ja? Ihr dürft sicher sein, ganz sicher, Gott ist immer bei euch. Er ist immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Er wird bei euch sein. Du kannst das so annehmen. Manchmal spüren wir es, manchmal nicht. Wisst ihr, das Kind, wir haben es im Video gesehen, das ist in der Interaktion mit der Mutter. Und so ist das auch im Leben. Wir sind manchmal so mit den Kindern beschäftigt, die Kinder, für die ist das normal, dass wir Eltern uns um sie kümmern. Sie merken es erst, dass die Eltern nicht da sind, wenn sie einen Mangel haben, wenn sie diese Gemeinschaft nicht haben, wenn sie keine Versorgung mehr haben. Also meine Kinder, die könnten spielen den ganzen Tag, aber irgendwann wollen sie Mama und Papa haben. Und dann wollen sie uns haben, spätestens am Abend wollen sie uns drücken. Und wisst ihr, wann wir Gott nicht mehr so merken? wenn wir rausgelaufen sind zum Spielen. Wir haben uns andere Spielwiesen gesucht. Und irgendwann merken wir, wo ist Gott? Dann denk an diese Geschichten. Ich muss nach Hause gehen. Ich muss wieder zum Vater gehen. Ich glaube, ich habe mich zu weit von ihm entfernt. Zu weit von Gott entfernt. Und dann merke ich seine Zuwendung nicht mehr, seine Liebe, weil ich mich entfernt habe. Es gab einen alten Mann, einen alten Jünger, einen Christ, der ist alt geworden und hat Gott erlebt. Er hat selber sogar Wunder getan. Aber wegen dem Glauben ist er dann irgendwann ins Gefängnis gekommen. Und nicht nur das, er wurde verurteilt. Aus diesem Gefängnis wäre er nie rausgekommen. Man hat ihn sogar verschleppt auf eine Gefängnisinsel. Und spätestens jetzt müsste es bei den Jugendlichen Klick machen. Wer war auf einer Gefängnisinsel? Lauter. Wir lesen die Offenbarung. Wir lesen die Offenbarung mit den Jugendlichen. Klar, auf der Insel Patmos, eine Gefangeneninsel, war Johannes der Jünger. Im hohen Alter, hast du gesagt, ne? David, der David hat es gesagt. Nur ich habe es nicht so gut verstanden, trotz Hörgeräte. Also, er war auf der Gefangeneninsel Patmos und er in einem hohen Alter, eigentlich könnte er sagen, weißt du was, ich habe Gott erlebt, ich kann gehen. Aber in diesem hohen Alter sieht ihn Gott auf dieser Gefangeneninsel und gibt ihm noch eine Riesenaufgabe, nämlich, und ich lese die ersten Verse aus der Offenbarung, Offenbarung 1. Danke. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus die Zukunft. Hammerding. Der ist kurz vorm Sterben. Aber Jesus enthüllt die Zukunft in diesem Buch. Gott gab ihm den Auftrag, seinen Dienern zu zeigen, was nach Gottes Willen schon bald geschehen muss. Es wird schon bald geschehen. Christus schickte seinen Diener Johannes einen Engel. Also seinem Diener schickte er einen Engel, dem alles übermitteln sollte. Alles, was er gesehen und gehört hat, gibt Johannes hier weiter. Johannes, die Offenbarung des Johannes ist ein Hammerbuch. Also das muss man gelesen haben. Auch wenn man nicht alles versteht, dann fragt Leute, wo ihr meint, die verstehen das. Es ist ein super Buch. Er bezeugt, was Gott gesagt und Jesus Christus ihm gezeigt und bestätigt hat. Und jetzt, glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt für die Predigtvorbereitung das nochmal gelesen und habe mir gedacht, ja, das stimmt. Ich lese mit den Jugendlichen die Offenbarung und versuche Erklärungen zu geben und ich bin echt glücklich dabei. Ich freue mich drüber. Und die bestätigen mir das auch. Ich frage zwischendurch, Leute, ist ein bisschen anstrengend, ist über lange Zeit immer wieder mal, dass wir das lesen. Nö, die wollen das weiterlesen. Ist ja auch interessant, was bringt die Zukunft? Und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln. Also nicht nur lesen, hören, sondern auch handeln. Wer danach handelt. Denn schon bald wird dies alles in Erfüllung gehen. Meine Güte, das hat er vor ungefähr 2000 Jahren geschrieben. Johannes auf Patmos erlebt Visionen, der Engel des Herrn, der Engel spricht zu ihm und dann schreibt er das nieder. Und es wird bald geschehen, sagt er. Wir haben jetzt schon 2000 Jahre, aber wisst ihr was? Einiges davon, was in der Offenbarung geschrieben steht, ist erfüllt. Und anderes wird sich noch erfüllen. Natürlich drängt sich die Frage jetzt auf, gehört Corona auch dazu und die Corona-Geschichten hier? Ja, klar gehört das dazu. Ich sehe es aber nicht als eine der großen Plagen, weil da sterben ein Drittel der Menschheit durch Seuchen und Krankheit. Wir haben noch kein Drittel der Menschheit durch Seuchen und Krankheit gehabt, die gestorben sind. Durch die Pest ist schon mal ein Drittel, habe ich gelesen, ein Drittel der Menschheit gestorben. Ich will damit Corona gar nicht verharmlosen. Es sind viele Menschen gestorben und es haben viele Menschen gelitten dadurch. Ich will nur sagen, das ist noch gar nichts gegen das, was kommen wird. Das ist eher nur so eine Wehe. Man spricht von einer Wehe bei einer Schwangeren, die gibt Vorzeichen, das wird kommen, das Kind wird kommen, irgendwann kommt's. Und so ähnlich beschreibt auch die Offenbarung das. Also Gott schenkt uns die Offenbarung und andere Prophetien. Und er schenkt uns Mut mit der Offenbarung. Er will uns gar nicht beängstigen. Bei manchen habe ich gehört, die verstehen die Offenbarung nicht. Außerdem macht mir das schon ein bisschen Angst, wenn ich so lese, was die Offenbarung sagt. Ne? Brauchst du gar nicht. Ich lese dir mal für mich einen Schlüsselvers in der Offenbarung. Und zwar Offenbarung 17, Vers 14. Da steht geschrieben, dass Jesus der König ist und dass er schon gesiegt hat. Weil da werden sich 10 Könige zusammentun. Sie werden an einem Strang ziehen und haben ein gemeinsames Ziel und stellen sich mit ihrer Macht und ihrem Einfluss dem Tier zur Verfügung. Da wird ein Tier beschrieben, also ein Machthaber, der wie ein Tier ist und der nicht zu bändigen ist, Wunder tut und große Dinge tut. Und die tun sich zusammen. Gemeinsam werden sie gegen das Lamm kämpfen. Das ist Kapitel 17, Vers 14. Gemeinsam werden sie gegen das Lamm kämpfen, aber das Lamm wird sie besiegen. Ein Lämmchen, das Opferlamm, Jesus Christus. Er hat sich geopfert und er ist kein Lämmchen mehr, er ist auferstanden. Und jetzt ist er der siegreiche König. Denn er ist der Herr über alle Herren, der König über alle Könige. Und mit ihm siegen alle, die von ihm berufen sind und auserwählt wurden und ihm treu sind. Es bleibt eins, bleib Jesus treu. Bleib Jesus treu und du wirst Sieg erringen. Denk dran, Gott beachtet dich. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Und er wird den richtigen Zeitpunkt finden, um dir aus deiner Krise zu helfen. Er schenkt dir Beachtung. Auch wenn wir ihn nicht sehen, er sieht uns. Auch wenn wir kein Auge im Moment für ihn haben, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, er sieht uns. Und er sieht auch, wenn wir auf eine andere Spielwiese gehen und unser sicheres Haus verlassen. Damit meine ich jetzt nicht diesen Gemeindesaal, ne, sondern das Haus Gottes, die Gemeinschaft mit Gott. Er sieht dich. Und die Offenbarung hat eine wichtige Botschaft. Die musst du verstehen, dann hast du ganz viel von der Offenbarung verstanden. Nämlich, Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Egal, was da noch für Reiter kommen, die apokalyptischen Reiter, die Siegel, die aufgemacht werden und dann entstehen Krankheit, Not, Probleme oder die Trompeten, die schallen im Himmel und dann kommen wieder Probleme für die Erde und die Trübsalzeit und so weiter. Jesus hat schon gesiegt. Jesus sieht dich und er hat schon gesiegt. Du bist auf der besten Seite. Was willst du mehr? Ich komme zurück zu Hagar. Hagar sah sich als Verliererin. Sie war auf der Flucht. Sie war ganz alleine und schutzlos mit einem Kind, ohne Versorger. Die hätte kaputt gehen können, die hätte sterben können in der Wüste. Jetzt ruht sie sich aus an einer Wasserstelle und Gott begegnet ihr. Ich sage dir eins. Die Bibel sollte deine Wasserstelle sein. Die Bibel und das Gebet ist deine Wasserstelle und Gott begegnet dir. Gott begegnet dir. Dafür ist er gestorben. Dafür feiern wir das Abendmahl. Dafür, dass Gott dir begegnet ist. dass du dein Leben ihm gegeben hast. Und das tun wir zu seiner Erinnerung, zu der Erinnerung, zur Erinnerung daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Und du kannst dir sicher sein, Gott sieht dich, Gott beachtet dich, Gott gibt dir Zuwendung. Das wird er tun. Das ist ganz sicher. Und Offenbarung 17, Vers 14 steht geschrieben, Gott hat schon gesiegt. Wir sind auf der Siegerseite. Egal wie viele Ängste du hast, lass dich nicht beängstigen. Angst ist kein guter Berater. Gott ist auf deiner Seite. Er sieht dich, er beachtet dich und er gibt dir Zuwendung. Amen.